Hallo und herzlich willkommen im Streamgestöber, eurem Moviepilot-Podcast. Ich bin Max Wieseler, Moviepilot-Redakteur, und heute gibt es wieder jede Menge Serientipps und Serienvorfreude in unserer neuen Monatsvorschau auf die spannendsten Serienstarts, die es im November bei Netflix, Amazon und Co., fasse es jetzt mal zusammen, zu entdecken gibt. Und das mache ich natürlich nicht alleine und begrüße heute endlich mal wieder bei uns im Podcast-Studio meine Kollegin Andrea. Hallo.
Hallo Max, ich freue mich sehr drüber, mit dir über Serien zu reden, weil, wie alle wissen, Serien mein Lieblingsthema.
Ja, und du bist natürlich öfter im Podcast-Studio, aber dass wir beide zusammen in einem Podcast, das ist schon ein bisschen länger her wieder.
War bestimmt eine
Serienvorschau.
Was für eine schöne Freude, Max.
So, Andrea, bist du bereit? Wir haben nämlich ein volles Programm heute vor uns.
Let's go.
Let's go. Was startet alles Spannendes im November? Welche Serien könnten auf meiner Watchlist landen und was darf ich auf keinen Fall verpassen?
Alles.
Das sind Fragen, die wir uns gestellt haben. Genau. Und wir haben wieder die langen Startlisten der deutschen Streamingdienste durchforstet und euch 15 neue Serien und Staffeln als vielversprechende Highlights mitgebracht. Entweder weil wir das Konzept spannend finden oder die Stars, die mitspielen, oder weil wir schon reingeschaut haben oder die erste Staffel oder eine vorherige Staffel schon gesehen haben und euch die Serie ans Herz legen möchten. Genau, und im November ist das eigentlich wieder so ein spannender Mix herausgekommen aus verschiedenen Genres, Streamingdiensten und auch internationalen und deutschen Serien. Ein wunderbarer Blumenstrauß an Serien wieder diesen Monat.
Es duftet herrlich.
Genau. Und das Ganze gehen wir wie immer spoilerfrei und chronologisch durch. Und zusätzlich haben wir gleich noch zwei Serientipps vorab für euch, die ihr schon jetzt dann gucken könnt und nicht noch drauf warten müsst. Und ihr müsst natürlich nicht mitschreiben, die ganzen Serien, über die wir sprechen, die gibt's dann übersichtlich nochmal in den Shownotes. So, und wenn ihr unseren Podcast unterstützen möchtet, dann geht das ganz einfach. Abonniert Streamgestöber einfach bei der Podcast-App eures Vertrauens und gebt uns eine Bewertung, idealerweise 5 Sterne. Da würden wir uns drüber freuen. Und wenn ihr eine spannende Serie entdeckt habt oder Feedback für uns habt, dann schreibt uns auch gerne eine Mail an podcast@moviepilot.de. So, und bevor wir jetzt loslegen, gibt es hier erst noch kurz ein paar Worte zu unserem Sponsor. Magenta TV ist unser Sponsoring-Partner. Das TV- und Streaming-Angebot der Telekom bündelt Fernsehen und Streaming auf einer Plattform. Magenta TV gibt's als App, zum Beispiel auf eurem Smart TV, bei Apple TV, auf dem Fire TV Stick oder noch besser über die Premium TV-Box Magenta TV One. Alles völlig unabhängig von eurem Internetanbieter. Magenta TV ist ein super praktischer Hub für Live-TV und Streaming-Dienste wie Netflix, Disney Plus, RTL Plus, Apple TV Plus, Paramount Plus sowie Magenta TV Plus. Übrigens ist Magenta TV Plus dabei immer inklusive. Magenta TV Plus bietet eine riesige und einzigartige Auswahl an Filmen, Serien und Shows. Mit dabei sind viele brandneue internationale Serien und Staffeln, die ihr nur bei Magenta TV sehen könnt. Zum Beispiel die 3 neuen Spin-offs von The Walking Dead, Dead City, Daryl Dixon und The One to Live, Fargo Staffel 5 oder Hotel Portofino. Wie ihr zu Magenta TV und Magenta TV Plus kommt und welche verschiedenen Angebotes gibt, das erfahrt ihr über den Link in den Shownotes dieser Podcast-Folge. Und jetzt weiterhin viel Spaß im Streamgestöber. So, bevor wir gleich tief in die November-Serien eintauchen, blicken wir noch einmal kurz zurück auf den vergangenen Monat. Was hat uns da begeistert? Ich habe erst noch einen kleinen Hinweis zu unserer Oktober-Vorschau vom letzten Monat. Da ist nämlich uns ein kleiner Fehler unterlaufen.
Oh, oh.
Wir haben eine Serie vorgestellt, die es noch gar nicht gibt, und zwar The Franchise. Da ist irgendwie ein Mix-up passiert bei Sky und die ist doch nicht im Oktober gestartet, die startet nämlich erst am 6. Dezember. Da stellen wir sie wahrscheinlich nicht nochmal vor. Und dann könnt ihr euch im Dezember einfach nochmal unsere Oktobervorschau anhören, wo wir über The Franchise sprechen. Genau, und jetzt haben wir noch 2 Tipps. Was hat uns begeistert? Ich weiß, es geht um deutsche Banker und japanische Wrestlerinnen.
Und ich wünschte, es wäre ein und dieselbe Serie.
Das wäre cool, ja.
Ich habe mitgebracht Herrhausen. oder Herrhausen.
Herrhausen?
Herrhausen oder Herrhausen. Ich weiß immer noch nicht, wie man es ausspricht, obwohl ich die Serie dazu gesehen habe, die genauso heißt. Das ist eine vierteilige Miniserie, ist ein ziemlich zackig inszenierter Polit-Thriller. Es geht um Alfred Herrhausen. Der wird gespielt von Oliver Masucci und den Alfred Herrhausen gab es wirklich. Der war quasi ein Superman des deutschen Bankenwesens der 1980er Jahre und wollte da einiges revolutionieren, stieß auf viele Widerstände im Vorstand der Deutschen Bank. Sein Leben wurde viel zu früh durch die RAF, Rote Armee-Fraktion, beendet. Und in vier Folgen erfahren wir so ein bisschen, was er alles geschaffen hat in den Jahren vor seinem Tod. Es ist gar kein dröges Politdrama, es ist wirklich ein super zackig inszenierter Thriller. Und ich war absolut erstaunt, wie interessant man das deutsche Finanzwesen denn porträtieren kann, auch wenn man damit so gar nichts am Hut hat. Ich kann es euch wirklich ans Herz legen, streamt in der ARD-Mediathek.
Genau, als wir noch kurz drüber gesprochen haben über die Serie, mir ist halt aufgefallen, dass sie sehr viel sich bei Succession abschaut, so vom Stil, wie sie gefilmt ist. Und das hat mich tatsächlich ein bisschen rausgerissen manchmal. Dich nicht, weil du Succession nicht gesehen hast.
Genau, ne? Ich habe Succession nicht gesehen. Für mich war das gar kein Problem.
Und hat dich der Helmut Kohl nicht rausgerissen?
Also starker Akzent auf jeden Fall, sehr interessante nasale Intonation, aber...
Der war so gut nachgemacht, ich konnte einfach nicht mehr. Ich musste jedes Mal lachen, wenn er spricht. Ich kann es auch selbst nicht nachmachen und ich werde es auch nicht versuchen.
Ja, ich finde, Herrhausen hat irgendwie sehr viel, also sie ist sehr humorvoll inszeniert und erzählt dafür, dass es ja auch um sehr dröge und auch schlimme Themen geht dann mit der RAF letztlich. Und das hat mich echt richtig krass überrascht. Das ist eine Produktion aus Deutschland, die ich so als Beispiel hernehmen würde, wenn mir jemand sagt, na, Deutschland kann doch gar keine Serien machen, dann sage ich, guck mal Herrhausen, das könnte auch eine amerikanische, coole HBO-Miniserie sein.
Und hat auch unser Gütesiegel, weil wir als Dark-Fans gucken natürlich immer drauf, wie viele Dark-Stars spielen mit in einer Serie und danach messen wir dann. Und hier sind es, glaube ich, also mindestens zwei in den Hauptrollen. Einmal Oliver Masucci halt und heißt sie Lisa Vicari?
Ja.
Die Martha aus Dark, genau. Die ist hier eine RAF-Terroristin.
Ja.
So, und dann habe ich auch noch eine Serie mitgebracht. Ich habe einen Serientipp aus meinem Japan-Urlaub mitgebracht. Eine japanische Serie, die hierzulande vollkommen untergegangen ist. Es ist ein Netflix-Original. Und in Japan war überall Werbung dafür und Poster. Und ich habe gesehen, die war direkt in der Netflix-Top 10 nach dem Start. Da dachte ich, okay, da muss ich jetzt reingucken. Und das Ganze ist eine Wrestling-Biopic-Miniserie mit 5 Folgen, 60 bis 80 Minuten. Und sie heißt The Queen of Villains. Das hat mich schon mal gehuckt, allein schon der Titel. Mhm. Und da geht es nämlich um die Geschichte von der Wrestlerin Dump Matsumoto, die im Japan der 80er und 90er Jahre, nee, 80er Jahre, sich als ultrabrutale Heel, also im Wrestling-Sprech Bösewichtin, einen Namen gemacht hat. Und zu Beginn der Serie ist es sehr interessant, da ist sie komplett anders. Also so eine schüchterne, unschuldige, liebenswerte Person, die Kaoru heißt. Und wir folgen dann so mehreren jungen Frauen auf ihren Weg zum Pro-Wrestling. Und nur, dass ihre Freundinnen sie dann alle abhängen und bis sie dann irgendwann eine radikale Wandlung vollzieht. Wie und warum, spoilere ich nicht. Aber später in der Serie, da gibt es schon einige sehr, sehr harte und brutale Szenen. Diese Dump hat wohl gerne Gabeln benutzt im Wrestling-Kampf und damit auf Köpfe eingestochen. Das ist auch sehr blutig und eklig teilweise. Da dachte ich, wow, die war doch so süß und lieb am Anfang der Serie. Warum skalpiert sie jetzt, Leute?
Mit einer Gabel?
Mit einer Gabel. Ja, also ist ein guter Ersatz, wenn ihr Serien wie Glow und Heels mögt oder auch The Iron Claw gesehen habt. Also mehr Wrestling-Content. Ich finde, diesmal halt Japan ist halt auch eine interessante Welt, die ich noch gar nicht kannte. Japanisches Frauenwrestling in den 80ern.
Klingt mega geil. Und es klingt auch wirklich nach dem Glow-Ersatz, den ich seit Jahren brauche, seit Glow viel zu früh abgesetzt wurde bei Netflix.
Glow war nicht ganz so blutig.
Damit kann ich umgehen.
Genau, vielleicht auch, warum sie in Deutschland nicht so ganz angezogen hat, ist, die Serie gibt's leider nur im japanischen Original mit Untertiteln. Hm. Aber wer lesen kann... Der sollte unbedingt,
hat einen Vorteil.
Der sollte unbedingt mal reinschauen. Es gibt aber, glaube ich, auch eine englische Synchronfassung. Mhm. Also wenn es ganz hart auf hart kommt, dann könnt ihr auch die englische Synchronfassung euch angucken. So, Jetzt kommen wir aber in den November. Diesen Monat, muss ich noch davor sagen, einige Streamingdienste waren wieder sehr spät dran mit ihren Programmen und Startankündigungen. Und unsere Auswahl steht immer schon recht früh fest. Deswegen haben es ein paar Titel auch nicht in unsere Auswahl geschafft, weil wir wollten es bei den 15 Serien belassen. Ich nenne euch trotzdem noch einmal kurz drei, die rausgeflogen sind, damit ihr sie mal gehört habt und uns nicht vorwerfen könnt. Warum habt ihr die vergessen? Das wäre einmal The Agency, startet im November. Das ist eine Thriller-Serie mit Michael Fassbender, ein Serienremake von der französischen Agentenserie Büro der Legenden. Die kommt am 30. November bei Paramount Plus.
Und Serie mit Fassi, gab's das schon mal?
Weiß ich nicht.
Nee, ne? Also das wirkt sehr frisch für mich. Spannend, ja. Okay.
Und bei einer Serie, da konnte ich keine Ausnahme machen, die ist noch recht spät dazugekommen, die habe ich jetzt in unsere Auswahl genommen und habe dafür eine andere rausgeschmissen. Sorry, Eddie Redmayne. The Day of the Jackal kommt am 7. November bei Sky. Das ist auch eine Serienneuverfilmung von Der Schakal, nur diesmal mit Eddie Redmayne. Noch ein Remake, was startet, was ich noch kurz erwähnen wollte, am 21. November bei Prime Video kommt Eiskalte Engel. Eine Serienneuverfilmung. Sehr gespannt.
Ja, ich finde, der Plot von Eiskalte Engel war jetzt nicht das, was Eiskalte Engel so spannend gemacht hat.
Es war halt Ryan Philippe
und die Sarah und die Selma. Die Sarah und die Selma.
Und der Kuss zwischen der Sarah und der Selma.
Was das Ganze damals so legendär gemacht hat. Und auch die beiden Schauspielerinnen.
Genau. Aber für alle Eiskalte Engel Ultras, es gibt noch eine Serie, die diesen Monat kommt. So, und jetzt steigen wir aber wirklich ein mit unseren Serien, die wir...
Oh ja.
Serien-Highlights. Du hast nämlich eins mitgebracht am 6. November bei Disney+. Plus. Ich habe die erste Staffel nicht gesehen, aber du liebst sie.
Ich freue mich so drauf. Ich liebe es so sehr. Das war eine absolute... Ja, das war so eine krasse Überraschung für mich, weil ich gar nichts über diese Serie so im deutschsprachigen Raum gesehen habe. Disney+, Plus. Die Serie heißt The Old Man. Kommt am 6.11. Die zweite Staffel zu Disney+. Die erste Staffel kam im September 2022 zu Disney+. Es ist ein Action-Thriller und ist eine Romanverfilmung. Und ich habe das Gefühl, dass das so ein bisschen unterging in Deutschland. Ich meine, in den letzten Jahren kamen auch wirklich sehr, sehr viele auch gute und beliebte Agentenserien. Und aber die eine mit Jeff Bridges in der Hauptrolle, muss man ja nochmal betonen, Jeff Bridges, die ist leider ein bisschen untergegangen. Sie heißt, wie gesagt, The Old Man. Sie ist von dem Macher Warren Littlefield, der hat auch bei zum Beispiel Fargo oder Dope Sick mitgewirkt. Also ein Mann, der weiß, wie man gute Serien macht, sage ich mal. Und von Jonathan E. Steinberg, der hat zum Beispiel Black Sails und Jericho gemacht, also auch ein großer Name. Und worum geht's denn jetzt in The Old Man, das ich so fantastisch finde?
Um einen alten Mann?
Um einen alten Mann etwa? Ja, Max, du hast recht. Jeff Bridges spielt diesen alten Mann. Jeff Bridges spielt Dan Chase, auch schon so ein guter Name wie John Wick oder Reacher oder wie sie alle heißen. Ex-CIA-Agent Dan Chase ist vor 30 Jahren untergetaucht und lebt versteckt vor der Regierung und sowieso vor allen Leuten. Die einzige Person, mit der er Kontakt hat, ist seine Tochter, die mittlerweile selbst für die CIA arbeitet, by the way. Und mit der er nur via Telefon Kontakt hat zu ihrer und zu seiner eigenen Sicherheit. Eines Tages kommt es aber, wie es kommen muss, das John Wick-Problem. Es steht ein Auftragskiller vor seiner Tür. Nee, bei John Wick war es ja der entführte Hund. Und die Vergangenheit holt ihn ein. Er muss sich stellen, was vor 30 Jahren passiert ist. Und zudem will ihn der stellvertretende FBI-Director Harold Harper finden. Und die beiden kennen sich schon seit ein paar Dekaden, haben eine gemeinsame Vergangenheit. Und auch Chases Tochter arbeitet jetzt für Harold Harper, also das macht das Ganze auch so ein bisschen verzwickt und sehr, sehr spannend. Gleichzeitig erfahren wir auch in Flashbacks, was vor 30 Jahren in Afghanistan bei Dan Chases letztem Einsatz wirklich passiert ist. Und was mich so krass überrascht hat, ist, wie spannend diese Serie erzählt ist mit der tatsächlichen Handlung und mit den Flashbacks. Es gibt ziemlich viel coole Action und ja, Jeff Bridges kann sich glaubwürdig noch gegen einen Auftragskiller wehren in seinem doch schon eher höheren Alter. Jeff Bridges kennt ihr ja zum Beispiel als Big Lebowski und ihr kennt ihn aus coolen Filmen wie True Grit. Müsste wirklich jedem mal ein Begriff sein. Der Darsteller von Harold Harper ist auch ein ganz, ganz toller, der einen großen Platz in meinem Herzen einnimmt, nämlich John Lithgow. Ihr kennt ihn zum Beispiel als den Trinity Killer aus Dexter. Die Tochter Emily Chase wird von Alia Shawkat gespielt, bin ich auch ganz großer Fan, die war zuletzt zum Beispiel in Blink Twice im Kino zu sehen. Und Amy Brenneman, ihr kennt sie bestimmt alle, zumindest aus Für alle Fälle Amy, spielt eine ganz fantastische Rolle einer einsamen Frau, die Dan Chase dann irgendwann zufällig über den Weg läuft und sich da so eine zarte Liebesgeschichte entspinnt. Die Serie hat ziemliche John Wick-Vibes und trifft damit auch so ein bisschen auf die gängigen Agenten-Thriller wie Reacher, sage ich jetzt mal, oder The Night Agent, hat, finde ich, allen aber was voraus. Und das ist die sehr coole, aber doch relativ realistische Erzählweise. Und Jeff Bridges in dieser Rolle ist einfach so saucool, dass kann man sich gar nicht vorstellen, das muss man gesehen haben. Es ist auf jeden Fall für Fans von Agenten-Thrillern. Ich selber habe sie ja alle gesehen, die ganzen Reachers und Lionesses und wie sie alle heißen.
Und Night Agents.
Und die Night Agents, genau. Aber muss sagen, dass die Old Man von allen tatsächlich meine Nummer 1 war in den letzten Jahren. Deswegen freue ich mich wahnsinnig auf Staffel 2 am 6.11. Habt ihr noch genug Zeit, die erste Staffel nachzuholen?
Sehr gut. Und dann haben wir noch eine Serie, die auch am 6. November startet, allerdings bei RTL Plus. Und da haben wir von Matthias eine kleine Sprachnachricht, eine kleine Empfehlung bekommen, weil er die schon gesehen hat. Dann sage ich mal Mats ab.
Hallo, hier ist der Matthias. Ich habe eine Serie mitgebracht, von der ich dachte, dass wir sie vermutlich niemals sehen werden. Es handelt sich nämlich um Zeitverbrechen, eine Verfilmung des gleichnamigen Podcasts von der Zeit. Das ist ein vierteiliges Serienprojekt, was Anfang des Jahres auf der Berlinale seine Premiere gefeiert hat. Und damals war eigentlich schon klar, dass der Start der Serie, eigentlich sollte sie bei Paramount Plus erscheinen, dass der gestrichen ist. Und das war ein ganz seltsames Gefühl, dann irgendwie so ein Premierenpublikum drinne zu sitzen und sich zu fragen, Moment, ist man gerade einer der wenigen Menschen, die dieses Ding jemals irgendwo sehen werden? Aber wir haben Glück, Zeitverbrechen hat es doch noch nach Deutschland geschafft, beziehungsweise was heißt hier nach Deutschland geschafft? Das ist ja eine deutsche Produktion. Also es war schon immer in Deutschland, aber es hat zumindest jetzt einen sehr regulären Start in Deutschland bekommen. Nämlich am 6. November geht das Ding bei RTL Plus online. Wir wechseln von Paramount Plus zu RTL Plus. Und ja, was ist Zeitverbrechen? Ich glaube, Zeitverbrechen liegt eigentlich erstmal sehr gut im Trend, gerade auch so im Streaming-Trend mit drin. Das ist nämlich eine True-Crime-Serie und das boomt ja bei Netflix und Co. Sowieso das Thema, das Besondere bei Zeitverbrechen ist, dass jede Episode eine eigene Geschichte erzählt. Also wir haben es hier mit einem anthologischen Format zu tun und was dann noch zusätzlich zu dieser Besonderheit draufkommt, ist, dass jede einzelne Episode nicht nur einen in sich abgeschlossenen Fall, eben basierend auf wahren tatsächlichen Dingen, die auch hier in dem Zeit-Podcast recherchiert wurden, erzählt wird, sondern dass jede dieser Episoden mit einem eigenen Stil, mit einer eigenen Herangehensweise, mit einem komplett eigenen Team daherkommt. Und das finde ich dann schon irgendwie sehr interessant, obwohl ich persönlich nicht der größte True-Crime-Fan bin, war ich einfach gespannt zu gucken, wie sehr kann sich True-Crime unterscheiden, obwohl ja doch meistens so ähnliche Storybeats am Gange sind. Und die Antwort ist, True Crime kann sich sehr unterscheiden, weil hier auch viel einfach mit der filmischen Form gearbeitet wird. Die allererste Episode ist zum Beispiel gleich in so einer albtraumhaften Sequenz gedreht, die sich anfühlt, wie als gäbe es da einfach keinen Schnitt. Das heißt, man wird immer tiefer und tiefer in die Nacht hineingezogen. Die zweite Episode gedreht hier von Jan Bonny, die dreht komplett am Rad. Da sieht man Lars Eidinger als V-Mann, der rastlos durch die Welt sich bewegt. Und um diesen sehr, sehr impulsiven Charakter einzufangen, ist dann eben auch die Inszenierung entsprechend geworden. Also da wird schon wirklich sehr, sehr viel experimentiert und deswegen würde ich euch das allen empfehlen, einfach mal so einen Blick reinzuwerfen, weil wirklich jede Episode was Eigenes ist, was komplett für sich steht. Und wenn ihr sagt, okay, das ist dann vielleicht doch zu viel, um da das große Risiko einzugehen, wenn ihr nur eine einzige Episode schaut, dann schaut unbedingt die dritte Episode Deine Brüder von Helene Hegemann. Das ist mit Abstand wirklich das aufwühlendste Kapitel. Da folgen wir einem Gerichtsprozess, wo eine Gruppe junger Freunde angeklagt wird und sich gegen sehr, sehr, sehr viele Vorurteile und so behaupten muss. Und das ist wirklich eine Stunde, also über so eine Stunde Laufzeit sogar, die ihr nicht mehr so schnell vergessen werdet. Und ich glaube, Lars Eidinger als V-Mann, damit kann man an sich auch erstmal nicht viel falsch machen. Das ist aber eine Episode, die euch definitiv alle Nerven kostet. Sowas richtig Rastloses habt ihr selten im Fernsehen gesehen. Damit verabschiede ich mich schon wieder und hoffe, ihr habt eine gute Zeit ohne Verbrechen.
Ja, danke Matthias für Zeitverbrechen bei RTL Plus. Und Andrea, dann gebe ich dir wieder das Wort. Da kommt eine ganz klitzekleine Animationsserie zu Netflix zurück am 9. November.
Eine klitzekleine, die genauso untergegangen ist wie die Old Man. Nee, ein Riesenstart dieses Jahr. Die vielleicht populärste Animationsserie von Netflix, Arcane Staffel 1, kam vor, ich glaube mittlerweile schon 3 Jahren. Nee, 2 Jahre.
War das 21?
Es ist auf jeden Fall viel zu lange her. Und jetzt kommt der Nachschub. Staffel 2 von Arcane kommt am 9.11. zu Netflix. Wenn ihr noch nichts davon gehört habt, wenn ihr keine Animationsfans seid, ich lege sie euch trotzdem wirklich ans Herz. Also wenn ihr mal eine Animationsserie guckt, dann bitte diese. Und alle, die wissen, worum es geht, werden jetzt einfach nur Jubelschreie loslassen. Das Spannendste finde ich an dieser Serie, warum ich mir gar nichts versprochen habe am Anfang, war, dass sie im League of Legends Universum spielt. Das ist einer der bekanntesten Multiplayer, die es gibt, also Multiplayer-Spiele, Videospiele. Und die Handlung spielt aber vor dem Spiel und man muss absolut überhaupt kein Wissen zu den Spielen mitbringen, um sofort in die Handlung reingesogen zu werden. Es spielt auf dem Planeten Runeterra und ist in den Straßen von Saun und Piltover. Ich hoffe, ich habe noch richtig in Erinnerung, wie man es ausspricht. Genau, spielt dort in den Straßen und die beiden sind ein dualer Stadtstaat, wobei Piltover ist so ein bisschen die strahlende Teil und die Utopie und Saun ist halt so die dreckige Gosse. Und es geht um zwei Schwestern. Wir lernen die in relativ jungen Jahren kennen am Anfang der Serie und dann wird ein großer Keil zwischen die beiden getrieben und sie laufen sich viele Jahre später auf verhärteten Fronten wieder über den Weg und das eskaliert einfach komplett. Und die Serie hat unfassbar großartige Kampfszenen. Also es wirkt schon wirklich wie so eine krass durchdachte Choreografie. Und es kommen wieder 9 Episoden, die ich wirklich kaum erwarten kann. Die Hauptrollen sprechen Ella Purnell, die ihr zuletzt in Fallout gesehen habt. Damit ist sie jetzt ja richtig berühmt geworden. Sie spielt die doch eher verrückte Jinx. Und Hayley Steinfeld kennt ihr bestimmt auch zuletzt zum Beispiel in Hawkeye.
Kate Bishop.
Ja, Kate Bishop, genau. Als Heldin V. Und ja, Max, ich glaube, du freust dich auch riesig, oder?
Ja, und das ist schon ein bisschen traurig. Wir haben jetzt so lange, Jahre gewartet auf die zweite Staffel und jetzt ist es auch die letzte.
Ja, ich will meine Laune davon aber überhaupt nicht trüben lassen.
Nein, es sollen ja auch noch mehr kommen, mehrere Serien aus diesem Universum. Das ist jetzt nur die Geschichte der beiden Schwestern, soll dann somit Staffel 2 jetzt beendet werden.
Ja, wenn ihr noch ein Argument braucht, wie gut es hat eine krasse 8,4 bei Moviepilot. Genau, und hier habe ich es nochmal stehen. Es war 2021 der mega Überraschungserfolg und wirklich, wirklich sehr erfolgreich auch. Vor allem in Kreisen von Animationsfans. Aber das ist nur eine Serie, die es darüber hinaus geschafft hat. Das war eine Serie, die konnte auch Leute begeistern, die sonst nicht so viele Animationsserien gucken. Das habe ich auch in der Redaktion richtig gemerkt. Das ist darüber hinaus geschwappt. Geht wirklich, wirklich unter die Haut. Ist eine sehr universelle Erzählung von Verlust und Radikalisierung. Wirklich spannend.
Also vormerken, 9. November, da kommen die ersten Folgen. Das ist ja wieder ein bisschen so eine Seltenheit für Netflix. Die werden wieder wöchentlich ausgestrahlt. Ich glaube, dann einfach wieder 3 Folgen jede Woche.
In 3er-Päckchen, genau.
Ganz großes Kino. So, und jetzt nochmal ganz großes Kino. Auch eine klitzekleine Serie, die kaum jemand kennt. Kommt zurück am 12. November, geht es weiter mit Yellowstone bei Ikes N. Black. Und es ist unglaublich. Es vor fast 2 Jahren hat sich Yellowstone Staffel 5 in die Mid-Season-Pause verabschiedet. Es ist, glaube ich, die längste Mid-Season-Pause, nicht
aller Zeiten,
die ich miterlebt habe. Und in dieser Zwangspause hat sich viel verändert hinter den Kulissen. Wenn ihr da noch etwas tiefer eintauchen wollt, dann empfehle ich euch unsere Podcast-Folge zum Yellowstone-Universum aus dem März dieses Jahres. Und um es einmal ganz kurz zu fassen, Yellowstone geht weiter. Aber ohne Hauptdarsteller Kevin Costner, und zeitweise sah es so aus, als würden die nächsten Folgen jetzt auch die letzten der Serie sein, was jetzt mittlerweile auch nicht mehr ganz so sicher scheint. Erst wurden sie als finale Episoden angekündigt, jetzt auch im Trailer steht nur noch die Rückkehr von Yellowstone, obwohl eine Sequel-Serie schon bestellt wurde. Es ist kompliziert, aber jetzt freuen wir uns erstmal auf die nächsten 6 Folgen von Staffel 5. Was ich auch spannend finde, bisher war Yellowstone ja in Deutschland immer so ein Geheimtipp, bis die ersten Staffeln von der Serie dann Anfang des Jahres zu Netflix gekommen sind. Und wenn eine Serie bei Netflix kommt, dann gucken sie alle.
Kaboom.
Wenn The Rookie irgendwann plötzlich zu Netflix kam.
Ja, das war auch so ein krasser Steilgang in Deutschland.
Genau, und das Dattenfieber hat dann hier um sich geschlagen in Deutschland. Auch meine Mutter ist betroffen. Sie ist mittlerweile auch Fan. Ich musste ihr meinen Zugang für Paramount Plus geben, damit sie weitergucken konnte. Genau. Und anstatt nun auf Spekulationen zur Handlung oder Ähnliches einzugehen, gebe ich euch lieber jetzt noch die wichtigsten Infos mit an die Hand, wie ihr die neuen Folgen schauen könnt. Die laufen mit nur 2 Tagen Versatz zur US-Ausstrahlung in Deutschland bei AXN Black. Dort dann immer dienstags um 20.15 Uhr. Und wenn ihr diesen Pay-TV-Sender nicht habt oder nicht empfangen könnt, dann könnt ihr die neuen Folgen auch über das Mediathekenangebot von AXN Black streamen, zum Beispiel über Magenta TV oder Vodafone. Oder am einfachsten ist es, das Ganze gibt es auch bei Prime Video als Amazon-Channel. Den könnt ihr dann hinzubuchen. Da gibt es auch einen 7-Tage-Gratis-Zeitraum, habe ich gesehen. Und der Channel kostet 3,99 € im Monat. Also wenn ihr das gut taktet, euch gut einteilt, dann kommt ihr damit einen Monat durch mit den neuen Folgen. Genau. Und bis die neuen Folgen dann aber bei Paramount Plus oder später auch bei Netflix zu sehen sind, da wird es noch eine Weile dauern. Also wenn ihr unbedingt wissen wollt, wie Yellowstone weitergeht, vielleicht auch ausgeht, man weiß es immer noch nicht. Und was natürlich jetzt mit John Dutton passiert ist, der plötzlich nicht mehr da ist.
Wo ist er hin, der Kevin?
Dann müsst ihr da diesen Weg nehmen. Das ist so für die Ungeduldigen erstmal der Weg. Genau, insgesamt soll der zweite Teil aus 6 Folgen bestehen und am 17. Dezember dann voraussichtlich ist die Staffel bzw. auch die Serie durch, wenn alles glatt läuft und sich nicht nochmal was verzögert. So, und dann habe ich noch eine Serie mitgebracht. Und zwar auch eine, die nicht ganz so bekannt ist bisher, aber die wir, glaube ich, beide sehr, sehr gut finden. Am 13. November bei Apple TV Plus kommt Bad Sisters, die 2. Staffel. Und das ist eine irische Dramedy-Serie. Ich glaube, du und Esther habt schon mal im Podcast die Serie gehypt, wenn ich mich
Das ist eine Serie, die Esther und ich gemeinsam gucken. Wir freuen uns sehr drauf, dass jetzt die 2. Staffel kommt.
Genau, und ich kann sie auch nur jedem Serienfan ans Herz legen. Falls ihr noch gar nichts davon gehört habt, Bad Sisters ist eine, zumindest in Staffel 1, englischsprachige Adaption der flämischen Serie namens Clan und handelt von den 5 erwachsenen Schwestern der Familie Garvey. Und die Serie beginnt damit, dass der gewalttätige Ehemann von Schwester Grace überraschend stirbt. Recht schnell wird dann auch klar, dass er vielleicht ermordet wurde. Und jede der Schwestern hätte gute Gründe dafür gehabt. Und in Rückblenden erfahren wir dann immer, wie dieser JP, hieß er, John Paul, den Garveys das Leben zur Hölle gemacht hat und einige von ihnen dann immer wieder Pläne schmieden, um ihn zu ermorden und auf sehr witzige und schräge Weise immer scheitern dabei. Das ist ganz köstlich, bitterböser Humor, die 1. Staffel. Fand ich ganz, ganz toll. Ich fand super, weil es mich auch so ein bisschen an Desperate Housewives erinnert hat und Why Women Kill. Also wenn Mark Sherry nochmal ein US-Remake vielleicht machen will. Genau, und Staffel 2 ist jetzt besonders, weil die Geschichte und die Vorlage sind nach Staffel 1 eigentlich abgeschlossen gewesen. Und Hauptdarstellerin und Autorin, wie hieß sie? Sharon Horgan, genau, die hat sich eine eigene Fortführung der Story jetzt einfallen lassen. Und in den 8-9 Folgen sind das jetzt. Die 1. Staffel waren 10 Folgen, das sind jetzt 8 Folgen. Da werden die Schwestern dann 2 Jahre später von ihrer Vergangenheit wieder eingeholt und von ihren Geheimnissen. Konkretes zur neuen Handlung möchte ich und darf ich an dieser Stelle noch nicht verraten, aber packt die Serie unbedingt auf eure Watchlist.
Auf jeden Fall. Allein schon wegen der Landschaft, die irische Landschaft. Das macht mich einfach immer wieder fertig, wenn sie da im kalten Meer baden gehen. Ich möchte immer mitmachen, dazu springen.
Und eine der wenigen Serien, wo ich das Serienintro nicht skippe, weil es einfach so toll ist, dieser Song.
Oh ja, und vor allem kann man jedes Mal rätseln, welche Elemente aus dem Serienintro kamen schon in der Serie vor. Hier ein Feuer, da eine Pistole,
Genau, merkt euch vor, Bad Sisters, wenn ihr Apple TV Plus mal wieder bei euch abonniert habt. Unbedingt gucken. Genau, und dann 13. November, Disney Plus. Da läuft eine Serie und sie hat einen ganz tollen Titel, sie heißt Groteskerie. Das ist die neueste Horrorserie von American Horror Story Mastermind Ryan Murphy. Endlich habe ich wieder eine Ryan Murphy-Serie diesen Monat mitgebracht. Die hat er gemeinsam entwickelt mit John Robin Bates und Joe Bacon, heißt die. Genau, und vom Genre und Vibe her ist es im Prinzip eine neue Staffel von American Horror Story. Ich weiß nicht, warum sie eine eigenständige Serie geworden ist. Auch die Poster und das Marketing, es sieht alles aus, genau wie bei American Horror Story. Vielleicht liegt es einfach daran, dass nicht die üblichen AHS-Verdächtigen im Cast sind. Mhm. Aber dafür ist es aber auch eine richtig gute Serie geworden, die nicht darunter leidet, nicht zu American Horror Story zu gehören. Worum geht es? In aller Kürze beschrieben geht es um eine Mordermittlerin, Detective Lois Tryon. Sie wird gespielt von Niecy Nash, eine liebsten Schauspielerin. Mhm. Kennt ihr aus Dharma oder aus The Rookie? Fetz. Genau, Claws hat sie mitgespielt und ich liebe sie seit Scream Queens, da hatte sie auch eine ganz tolle Rolle. Und es geht um sie und eine Nonnenjournalistin, die heißt Schwester Megan, wird gespielt von Broadway-Star Michaela Diamond und die beiden untersuchen gemeinsam eine grausame Mordserie. Und das Ganze wirkt zuerst wie so ein Mix aus True Detective und Hannibal, weil dieser Serienkiller, der Groteskerie heißt, hinterlässt so groteske und verstörende Todestableaus mit seinen Opfern. Das sieht alles immer sehr morbide aus. Und diese Morde sind alle dann noch von religiösen Motiven geprägt. Und ich habe bisher 9 von 10 Folgen gesehen und die Erfahrung dieser Serie lässt sich mit 3 Worten beschreiben. What the fuck? Also erstmal natürlich für Ryan Murphy Verhältnisse ist wieder alles so typisch überhöht und stilisiert und sehr campy vom Humor. Und die Serie spiegelt so ein bisschen das Gefühl der letzten 4 bis 5 Jahre nochmal durch die Horrorlinse wieder. Sprich, es passieren überall schreckliche Dinge, unerklärliche Dinge. Menschen verhalten sich komplett erratisch, überzeichnet und bösartig. Es gibt eine Krankenpflegerin, die heißt Nurse Red, nicht Ratchet, sondern Red.
Na klar.
Die sich um Lois' komatösen Mann kümmert und ihn wie so eine Comic-Schurke ausspannen will. Und dann gibt's noch einen sexy Priester, der sich ständig auszieht. Und
ein Hot Priest.
Ein Hot Priest, der sich ständig auszieht. Genau. Und alles wirkt wie so ein schlechter Fiebertraum, diese Serie am Anfang. Es ist fantastisch. Und Shock Value hat die Serie auf jeden Fall. Ich saß mehrfach mit offenem Mund vor dem Bildschirm. Und ich bin am Anfang ein bisschen schwer reingekommen in die Serie, weil alles halt so komplett weird und entrückt ist und hakenschlagend erzählt ist. Folge 4, da hat mich die Serie dann richtig gehuckt, weil die richtig stark ist. Da fährt dann dieses Duo, die Nonnenjournalistin und die Mordermittlerin, durch die Wüste, wo dann plötzlich so ein Lauffeuer die ganze Szenerie in wie so eine Hölle, Vorhölle irgendwie verwandelt und sie da durch diese Hölle fahren und nicht rauskommen und den Ausweg nicht finden. Ganz fantastisch. Und Folge 5, da geht's in eine 15-Minuten-Plansequenz und die hat mich so vom Hocker gehauen, weil die so geil inszeniert ist. Und was ich erwähnen muss, warum ich die Serie unbedingt mitbringen wollte, die Serie hat einen mega, mega Twist, den mit Blick auf Ryan Murphys Serien, würde ich sagen, der größte Twist seit American Horror Story Roanoke, wo sich ja auch so komplett einmal in der Mitte alles gedreht hat. Und hier, da sage ich so, Moment, was passiert hier? Ganz coole Serie. Also wenn ihr American Horror Story Fans seid, dann sowieso guckt euch Groteskerie an. Das ist ein guter Ersatz. Genau.
Das klingt, als hätte Ryan Murphy endgültig gesagt, fuck it. Und ich baller da jetzt alles rein, was mir das letzte Jahr so durch den Kopf ging. Hier noch was und da noch was und dort und hier. Klingt fantastisch.
Genau, und falls ihr noch nicht, noch ein kleiner Hinweis, wenn ihr noch mehr Ryan Murphy Content möchtet, nämlich das gleiche Trio, was Groteskerie erschaffen hat, hat auch die ABC-Serie Dr. Odyssey gemacht und die kommt auch zu Disney Plus und zwar am 28. November.
Da freue ich mich ja riesig drauf. Oh, ja. Das wird toll.
Horny Ärzte auf dem Luxusliner.
Ja, Hammer. Toll, ich bin dabei. Dann gehen wir doch zu Amazon, oder?
Ja.
14.11. Da kommt nämlich Cross. Und ich würde sagen, Das verwundert nicht, dass ich das wieder vorstelle, weil es handelt sich um einen Agenten-Thriller. Die habe ich mir so ein bisschen auf die Fahne geschrieben zuletzt. Ich bin nicht der größte Fan.
Wir machen demnächst dann nochmal so ein Agenten-Serien-Ranking. So.
Ich gucke einfach das Genre gern, weil das plätschert oft so vor sich hin und das kann man so schön gucken. Ich glaube, Cross wird ein bisschen härter vom Ton her. Ich erzähle euch mal kurz, was das ist und worum es geht. Alle 8 Folgen kommen am 14.11. zu Amazon. Alles auf einen Schlag ausnahmsweise. Und es basiert auf der erfolgreichen Romanreihe über Alex Cross. Habt ihr bestimmt schon mal gehört von James Patterson. Das wurde schon, also es gibt sehr, sehr viele Bände davon. 3 wurden auch bereits verfilmt. Ihr kennt die Titel Denn zum Küssen sind sie da von 97 und Im Netz der Spinne von 2001 und Alex Cross von 2012 mit Tyler Perry, wofür er die Goldene Himbeere bekommen hat. Kennt ihr bestimmt alles, habt ihr schon mal gehört. Und Cross ist jetzt die Serienverfilmung davon. Worum geht's denn aber, wenn ihr die Filme gar nicht auf der Brille habt? Es geht um Psychologe Dr. Alex Cross, der mit der Polizei in Washington und dem FBI zusammenarbeitet. Dem Trailer nach setzt das auch ungefähr da ein, wo die Bücher einsetzen. Seine Frau wurde vor einem Weilchen, so vor einem Jährchen, ermordet. Und er muss jetzt, also es ist eine relativ klassische Storyline. Er muss über den Verlust hinwegkommen. Er hat Kinder, um die er sich kümmern muss. Er trauert viel und er versetzt sich sehr, sehr hart in die Psyche seiner Opfer und TäterInnen und geht da den Ermittlungen gemeinsam mit der Polizei und mit dem FBI nach. Und ich habe mir den Trailer angeguckt und ich würde sagen, vom Ton her ist es nicht so ein luftiges, lustiges Reacher oder so ein überhöht patriotisches Night Agent. Es ist mehr
I
so
love
ein,
my country.
I love my country. Das wäre ich. Kann man nicht oft genug zitieren. Letzte Folge Night Agent, guckt es euch an. Es ist mehr so düsteres Serienkiller-Ambiente. Also ich musste ein bisschen an Fincher denken, als ich den Trailer Mindhunter, gesehen habe. Ja. Genau, so ein bisschen Mindhunter-rig in die Richtung. Ich finde die Hauptbesetzung ganz toll. Aldous Hodge, den habt ihr vielleicht mal gesehen in Hidden Figures oder eine ganz tolle Rolle. Straight Outta Compton hat eine große Rolle gespielt. Übrigens, ich habe mal recherchiert, womit Aldous Hodge seine Karriere begonnen hat, mit der Sesamstraße. Er hat es weit gebracht, von der Sesamstraße zu Dr. Alex Cross.
Chaos Leverage, diese Heist-Serie.
Ah ja, genau. Und in einer Nebenrolle Ryan Eggold, einer meiner großen Lieblinge, den kennt ihr als Mr. Krankenhauschef aus New Amsterdam zum Beispiel. Und ich glaube, Cross könnte eine nette Bereicherung werden für Fans von Agenten-Thrillern. Ich glaube, hier ist der Fokus mehr auf Serienkiller, Thriller-Ermittlung mit so persönlicher Bande zwischen Killer und der Hauptfigur, als dass es jetzt so ein klassisches Agenten-Thriller ist. Genau. Ich denke, das wird den Nerv von vielen Leuten treffen. Diese Art von Serien ist gerade sehr, sehr beliebt. Und ich bin gespannt. Ich werde auf jeden Fall reinschauen.
Nach Reacher kommt Cross. Ist das jetzt immer auch dieses, nur den Nachnamen zu nennen?
Ja, ja, ich glaube, das ist das Neue.
Amazon ärgert sich, dass sie die Serie nicht Ryan genannt haben, statt Jack Ryan.
Your Honor, we the jury find the defendant Sweet Tango Apples guilty on all counts of being the crispiest, sweetest, zestiest, most delicious tasting apple you can buy.
Order! Order in this courtroom! Bailiff, come back here. Where are you going?
I'm going with them. I want some Sweet Tango Apples too.
You love a great mystery, but not in the produce aisle. Be sure to reach for Sweet Tango, the most delicious tasting apple money can buy. Investigate where you can get yours at sweettango.com.
So, und jetzt, Andrea, noch ein Genre, was dich definiert. Agentenserien und Sci-Fi.
Wenn ich mir eins aussuchen könnte, würde ich immer die Sci-Fi nehmen. Am 15.11., einen Tag später, kommt zu Apple TV Plus die 2. Staffel von Silo. Oder auch Silo. Max zuckt auf seinem Stuhl hin und her. Wir freuen uns alle in der Redaktion extrem drauf. Es ist eine von so 5 oder 6 Sci-Fi-Serien bei Apple TV Plus, die einfach richtig stark sind. Und Apple ist auch sehr verlässlich darin, die fortschreitenden Staffeln ebenfalls genauso hochqualitativ zu halten wie Staffel 1 oder sogar noch besser zu werden. Ich erzähle euch nochmal kurz, worum es um Silo geht, falls ihr da noch gar nicht reingeguckt habt. Es ist eine sehr finstere, dreckige Sci-Fi-Serie von Graham Yost. Der hat zum Beispiel Justify gemacht, da kommt das Staubige her. Und es passiert auch auf einer Romantrilogie von Hugh Howey. Und die erste Staffel hat, glaube ich, das erste Buch verfilmt.
Die Hälfte des ersten
Buches, stimmt. Da hast du damals darauf hingewiesen. Jetzt kommt die zweite. Der Name in Silo ist Programm. Es geht um ein 144-stöckiges Silo unter der Erde, in dem eine ganze Gesellschaft aus ungefähr 10.000 Leuten lebt. Oder ziemlich genau 10.000. Sie müssen ja gucken, dass es nicht mehr oder weniger wird, damit die Gesellschaft weiter funktioniert. Und man weiß nicht sehr viel über die Welt. Man weiß nicht genau, was passiert ist, warum leben die unter der Erde, warum ist die Erde oben nicht bewohnbar oder stimmt das überhaupt, dass sie nicht bewohnbar ist? Also sehr viele Fragen bleiben offen und es ist eine, also weitestgehend über weite Strecken der Staffel. Und es folgt der Ingenieurin Juliet Nichols, die wie keine andere weiß, wie man diesen Riesengenerator am Laufen hält, der das Silo am Leben hält. Und sie wird unverhofft zur Sheriff des Silos und sie glaubt einer großen Verschwörung auf der Spur zu sein und geht dem nach und findet ein paar spannende Dinge raus. Ich will auch gar nicht mehr verraten. Staffel 2, ohne zu spoilern, glaube ich, hat noch ein bisschen mehr Survival-Elemente und wir erfahren definitiv auch ein bisschen mehr, was da eigentlich in dieser Welt abgeht. Max nickt wissend. Ihr seht es nicht, aber ich sehe es und ich finde es sehr gut. Rebecca Ferguson, der große Dune-Star und sowieso einer der coolsten Schauspielerinnen Hollywoods, spielt die Hauptrolle als Juliet Nichols. Ebenfalls mit dabei sind zum Beispiel Ian Glenn, den ihr aus Game of Thrones kennt, als ihr Vater oder auch der großartige Tim Robbins als Chef der IT, der vielleicht auch so ein oder zwei Geheimnisse und Side-Hustles da am Start hat. Und ja, ich hoffe, dass ein paar Fragen beantwortet werden in Staffel 2. Wenn nicht, ist mir auch egal, weil es macht einfach so viel Spaß, Rebecca Ferguson in dieser harten und sehr cool ausgearbeiteten Zukunftsdystopie zu sehen.
Unbedingt. Ich finde einfach diese Sets einfach mega geil.
Ja.
Dieses große Betonsilo und da haben sie ja wirklich diese ganzen Stockwerke auch gefilmt, gebaut. Natürlich nicht das ganze Silo, da ist irgendwo Greenscreen dabei, aber halt diese Wendeltreppe, die in der Mitte immer runtergeht, das sieht einfach richtig gut aus.
Ja, also sie haben, also dafür, dass es ja auch fast nur in diesem Silo spielt, ist es, oder dass es nur in diesem Silo spielt.
Deswegen wird die Serie auch günstiger ab Staffel 2. Ja. Sie haben es jetzt einmal gebaut, das Silo.
Genau, es sieht wirklich, wirklich aus. Also man hat von Anfang an das Gefühl, man ist mit denen in dem Silo und man will auch wirklich wissen, was geht da ab. Und es, ja, also guckt Silo Staffel 1 schnell nachholen und dann geht's mit Staffel 2 weiter am 15.11. zur Monatsmitte.
Genau, vielleicht noch kurze Zusatzinfo für Fans. Rebecca Ferguson hat, glaube ich, auch erzählt, dass der Plan ist, diese Buchreihe in 4 Staffeln zu verfilmen. Und aktuell wird die 3. schon gedreht. Also die Chancen stehen gut. Also es kommt auf jeden Fall mehr über Staffel 2 hinaus noch. Können wir uns alle sehr viel freuen auf noch mehr Silo-Content.
Apple ist da bisher ja auch sehr verlässlich. Das ist nicht über Netflix, wo dann einfach irgendwann abgesägt wird. Ich glaube, wenn da der Plan für 4 Staffeln ist und die 3. schon gedreht wird, dann sieht das gut aus.
Und jetzt hat Rebecca Ferguson uns die ideale Überleitung zur nächsten Serie geliefert. Also Star aus Dune und jetzt kommt natürlich eine Dune-Serie, ohne Rebecca Ferguson leider, aber mit Dune. Genau, Dune Prophecy kommt am 18. November zu Sky. Wir haben es schon ein paar Mal im Podcast vorfreudig erwähnt und es hat lange gedauert, bis sie kam. Das Ganze ist natürlich eine Prequel-Serie zu Denis Villeneuves Dune-Film und sie kommt tatsächlich 2019 wurde sie damals von HBO Max damals noch bestellt, damals auch noch unter dem Titel Dune The Sisterhood, dann wurde es irgendwann Dune The Prophecy, dann Dune Prophecy, genau, und nach ganz viel Entwicklungschaos, kreativen Neuausrichtungen, Showrunner wechseln, Darsteller wechseln mittendrin, ist jetzt endlich, sind 6 Folgen rausgekommen am Ende, die jetzt kommen. Ich hoffe, dass es schlussendlich auch trotzdem eine gute Serie geworden ist. Worum geht's? Das Ganze spielt circa 10.000 Jahre vor der Geschichte von Paul Lisanalgaib Atreides und folgt den Hakon-Schwestern Valya und Tula, die den gemeinsamen Orden der Bene Gesserit gründen und politische Geschicke zu manipulieren versuchen, um den Frieden im Imperium zu sichern, so wie sie es sich vorstellen. Und das ist natürlich nur ein kleiner Teil der Story und Fans können sich auf eine Rückkehr in diese Dune-Welt mit all ihren Häusern und Fraktionen und politischen Ränkespielen freuen. Da freue ich mich schon sehr, weil interessant ist auch, im Gegensatz zu den Filmen ist es keine direkte Adaption eines Romans und inspiriert ist das Ganze von dem Roman Der Thron des Wüstenplaneten bzw. Sisterhood of Dune von Frank Herberts Sohn Brian, der hatte den geschrieben, ist aber keine direkte Adaption von dem Buch, nur inspiriert davon. Genau, und zum Cast vielleicht noch die beiden Hauptrollen spielen. Emily Watson, die hat überall mitgespielt. Mir fällt gerade tatsächlich nur Chernobyl ein. Und Olivia Williams, zuletzt hat sie Camilla in The Crown gespielt. Aber kennt man auch, wenn man das Gesicht sieht, weiß man sofort, wer das ist. Mark Strong spielt den Imperator, der gerade auch in The Penguin mitspielt, sein HBO-Doppel gerade. Und Jodie May aus The Witcher oder zuletzt Renegade Nail, die spielt dessen Gemahlin. Und natürlich spielt auch mit Vikingstar Travis Fimmel, der spielt Desmond Hart, ein schmieriger Typ, der das Vertrauen des Imperators gewinnen will und die Schwesternschaft auslöschen will. Also das ist der Bösewicht.
Finde ich spannend, ihn mal in so einer richtigen Bösewichtrolle zu sehen. Das hat er bisher nämlich noch gar nicht gemacht.
Doch.
Doch, wo?
Die andere Sci-Fi-Serie, wo er mitgespielt hat. Oder, nee, das war nicht Travis Fimmel, ne?
Meinst du...
Das war wieder der andere.
Wolves? Meinst du das mit den Wolves?
Ja, Raised by Wolves.
Ja, das war Travis Fimmel, aber da war er nicht so ein klassischer Bösewicht. Er war eine sehr ambivalente Figur.
Der hat die Androidenfamilie gejagt.
Ja,
ich habe nicht so weit geguckt, vielleicht
Vikings
dafür.
In Vikings hat er auch viele ermordet als Ragnar, aber er spielt halt immer
aber
sehr...
Aber mit Herz.
Genau, er hat mit Herz gemordet. Er spielt halt immer sehr ambivalente Figuren, denen man auch was Gutes abgewinnen kann, aber hier klingt ja eher mehr so, als wäre er einfach nur ein komplettes A-Loch.
Mal gucken. Ich fand, die ersten Trailer sahen gar nicht so geil aus. Da hatte ich noch nicht so den Hype. Aber jetzt der letzte Trailer, der sah ziemlich cool aus, weil er halt so viele Elemente aus Dune hat. Da gibt's einen Sandwurm, da gibt's wieder diese coolen Schutzschilde, die Kampfanzüge haben und ganz viele Intrigen. Also es sah wirklich aus, so ein bisschen Game of Thrones-ig. Bin ich sehr, sehr gespannt.
Ich bin auch sehr gespannt. Ich bin auch nicht so der größte Fan von Villeneuve's Dune-Filmen, aber... Irgendwie als Serie und dann auch mit Travis Fimmel werde ich definitiv reingucken.
Genau, 6 Folgen sind das. Wöchentlich ab dem 18. November, immer kurz nach der US-Ausstrahlung bei HBO, dann bei Sky. So, und jetzt bleiben wir noch beim 18. November und da gibt's den Landmann.
Der Landmann kommt zu Paramount Plus. Ja, das ist wieder mal eine Serie, die den Verkauf von Cowboy-Hüten in die Höhe treiben wird.
Und Öl.
Und Öl. Ich glaube, das läuft von allein. Am 18.11. kommt zu Paramount Plus Landman, ein Ölkonzern-Drama mit Thriller- und Western-Elementen, was ich so aus dem Trailer und von dem Macher her weiß. Es sind dazu gleich mehr. Es sind 10 Episoden, die wöchentlich veröffentlicht werden. Es ist die neueste Serie von Taylor Sheridan. Und Taylor Sheridan kennt ihr als den Macher und Schöpfer des Yellowstone Universums, das ist der gut aussehende Typ mit Cowboy-Hut, der da immer so lässig...
Jeden Monat eine neue Serie macht.
Jeden Monat eine neue Serie macht, genau. Es gibt ja wirklich schon einige Yellowstone-Serien. Zuvor hat er auch als Regisseur und als Drehbuchautor gearbeitet und auch als Schauspieler. Hat zum Beispiel Sicario hat er geschrieben, auch ein ganz bekannter...
Hello, Highwater.
Genau, Thriller von ihm. Also ein Tausendsasser, sehr talentiert, macht gerne Sachen mit wenig Handlung und viel... Ambiente.
Mit viel Bild.
Mit viel Bild und viel Land und viel Gegend. Und dieses Mal basiert die Serie auf einem Podcast, der heißt Boomtown von Christian Wallace. Und mit dem gemeinsam hat er die Serie auch gestaltet, geshowrunnt, geschöpft. Und es geht um die großen Ölkonzerne in einer ganz bestimmten Region in Texas. Und darum geht's auch in Landman. Hinter dem Hintergrund von diesem milliardenschweren Ölgeschäft in Texas folgen wir Tommy Norris, einem Krisenmanager einer Ölfirma. Und der wird gespielt von niemand anderem als dem großartigen, bärtigen, kernigen Billy Bob Thornton, und zwar mit Cowboy-Hut. Und das ist eigentlich, glaube ich, alles, was Yellowstone-Fans drüber wissen müssen, um begeistert zu sein für die Serie. Sehr viel mehr ist tatsächlich auch jetzt noch gar nicht herauszufinden. Dafür müsste man wahrscheinlich in den Podcast nochmal reinhören. Es geht auf jeden Fall darum, dass die gefährlichen Seiten der Arbeit beleuchtet werden, sowohl auf den Ölfeldern als auch die gefährliche Arbeit der AnzugträgerInnen, die das Öl dann verscherbeln müssen. So auch zum Beispiel John Hamm, der einen Titan der texanischen Ölindustrie spielt, Demi Moore als dessen Ehefrau und alte Freundin von Tommy Norris. Ailey Larter ist auch noch mit dabei als Ex-Frau von Billy Bob.
Mein Heroes Herz schlägt höher gerade.
Ailey Larter, die kennt ihr aus Heroes und aus
Final Destination 2.
Final Destination 2, da war sie eine meiner ersten großen Filmlieben, und auch aus Resident Evil, da hat sie Claire gespielt. Genau. Und ja, es ist der, Max freut sich, es ist der ultimative Yellowstone-Nachschub. Ich glaube, anders kann man das gar nicht sagen. Und vielleicht auch für Leute, die sich irgendwie nicht an das mittlerweile riesige Yellowstone-Universum rangetraut haben, können jetzt da ins raue, ölige, staubige Texas gemeinsam mit Billy Bob nochmal einsteigen, wenn sie schon den Kevin Costner-Zug dann nicht aufgesprungen sind.
Bin ich sehr gespannt. Irgendwie so die Taylor Sheridan-Serien sind so vom Genre her meist eigentlich so gar nicht meins. Ich habe ewig lang immer so Western-Serie, Yellowstone will ich nicht gucken. Und als ich es dann geguckt habe, war ich total sofort hooked. Und hier ist auch so, Ölkonzern-Drama. Aber wahrscheinlich, vielleicht ist es dann auch wieder, wenn ich es angucke, ist es mega geil.
Aber wenn du einmal Billy Bob Thornton mit Cowboy-Hut siehst, wie er in den Sonnenuntergang starrt in der
Wüste. Und im Hintergrund brennt das Öl.
Und im Hintergrund brennt das Öl, dann, ja, dann schaltet man auch nicht mehr weg.
Ja.
Und alles, was man wissen muss, ist auch einfach nur, dass Taylor Sheridan selber aufgewachsen ist auf einer Ranch in Texas. Und dieses Gefühl, ich glaube, er fand es gut. Und genau dieses Gefühl will er in seinen Serien vermitteln. Das weite Texas und seine harten Männer.
Läuft denn ja parallel zu Yellowstone. Dann hat man die doppelte Dosis pro Woche jetzt.
Oh, wow. Taylor, was machst du mit uns?
Jetzt wechseln wir nochmal das Genre und den Tag und den Streamingdienst und kommen zum 19. November. Da läuft bei Disney Plus Interior Chinatown, heißt die Serie. Und das ist eine crazy Meta-Comedy-Miniserie. Die wurde 2022 angekündigt und seitdem warte ich gespannt tatsächlich, weil ich habe da die Synopse zugeschrieben und fand das mega cool. Das Ganze ist nämlich die Adaption eines Romans von Charles Yu. Der Roman heißt auch Interior Chinatown und der Romanautor ist jetzt auch Showrunner und Creator seiner eigenen Verfilmung, weil das, glaube ich, das Konzept so crazy und verschachtelt ist, dass eigentlich nur er da durchsteigt. Nur er versteht es, deswegen hat er es auch gemacht. Ich weiß immer noch nicht, was mich erwartet, denn Trailer und Handlungsbeschreibung stimmen auch nicht so ganz überein. Das ist alles sehr, sehr interessant. Aber worum es gehen soll. Im Zentrum steht Willis Wu, gespielt von Jimmy O. Yang, bekannt aus Silicon Valley. Dieser fristet ein Dasein als Hintergrundkomparse einer Polizeiserie und steckt in asiatischen Klischeerollen fest. Und so arbeitet er dann als Kellner in einem China-Restaurant und träumt davon, ein besseres Leben außerhalb Chinatowns als Hauptdarsteller seiner eigenen Story führen zu können. Dann aber nimmt die Geschichte eine unerwartete Wendung, als ihn die Polizistin Detective Lana Lee als Informanten anheuert, um eine Verbrechensserie aufzuklären. Und die wird gespielt von Chloe Bennett, vor allem bekannt aus Agents of S.H.I.E.L.D., Daisy Johnson.
Sky!
Oh, war das ein Spoiler?
Ach wo, als würde sich da jemand dran erinnern.
Die aus Agents of S.H.I.E.L.D. hat doch eh keiner geguckt außer dir.
Nicht in Deutschland, stimmt.
So, genau, jetzt wurde kürzlich der erste Trailer veröffentlicht, der sieht wirklich crazy aus und da wirkt es aber auch eher so, als wäre er sich gar nicht bewusst, dass er ein Statist in einer Serie ist, wie in der offiziellen Serienbeschreibung. Vielleicht ist das so eine Art WandaVision-Twist, so sieht das aus, weil zumindest im Trailer gibt's auch einige Bilder, die darauf schließen lassen, wenn er plötzlich in so einer 4:3 Schwarz-Weiß-Geschichte zu sehen ist und plötzlich actionreiche Kung-Fu-Kämpfe ausbrechen und noch andere seltsame Dinge passieren. Da bin ich einfach sehr gespannt, was das ist. Und wie Meta das Ganze wird. Und das Buch soll halt auch sehr cool und satirisch so mit asiatischen Klischees in der westlichen Kultur umgehen. Sehr, sehr gespannt. Insgesamt 10 Folgen sind das. Und worum ich auch gehypt bin, Taika Waititi hat zumindest die Pilotfolge inszeniert.
Das ist immer eine sehr, sehr coole Sache.
Für coole Comedy-Serien Taika Waititi. Wenn es dann noch um queere Piraten gehen würde, dann wäre es natürlich noch besser. Aber.
Und wenn die dann auch noch verlängert werden würden, die queeren Piraten, wäre es noch besser. Aber
ja, unser Herz blutet für Auf Leg Means Death, um es noch kurz einzuordnen.
Es ist ja kein Wunschkonzert, leider. Genau. Ich bin absolut hooked. Ich finde, das klingt so geil. Ich will mir das unbedingt anschauen.
Jetzt hoffe ich nur, dass die 10 Folgen halbstündig sind, damit es nicht zu lang ist. So, und dann bleiben wir im Comedy-Bereich am 21. November. Das ist eine Serie, auf die wir wissen eigentlich noch nichts. Es gibt noch keinen Trailer, aber wir sind total hyped jetzt.
Ich bin so dermaßen hyped, ihr könnt es euch nicht vorstellen. Also ich habe ja vorhin schon die Old Man und Silo ziemlich gehypt und gequietscht und so. Aber das ist die Serie, auf die ich mich diesen Monat tatsächlich am allermeisten freue. Am 21.11. kommt zu Netflix die neue Serie von Michael Schur und alle, die... Wissen wir, Michael Schur, es werden jetzt vom Stuhl fallen und sich denken, geil, das ist der Schöpfer beziehungsweise Co-Schöpfer von Parks und Rec und Brooklyn Nine-Nine und The Good Place. Also das sind Titel, wo du denkst, wie können diese genialen Serien alle von demselben Mann stammen? Es ist möglich, es ist Michael Schur. Und Undercover im Seniorenheim ist der neueste Streich. Es sind 8 Folgen zu je 30 Minuten, also das lässt sich sicher auch prima wegbingen. Es ist eine Comedy-Serie, die auf einem Dokumentarfilm basiert, was ich ja schon mal für sich genommen ziemlich lustig finde. Und zwar die Doku Der Maulwurf. Da ging es um einen französischen Fall, wo eine Frau ein Privatdetektiv angeheuert hat, weil sie dachte, ihre demente Mutter wird nicht ordentlich behandelt im Altenheim. Und dann hat dieser Privatdetektiv einen Senior ins Altenheim eingeschleust, der dann ermitteln soll. Und so entsteht auch diese fiktive Geschichte Undercover im Seniorenheim. Tatsächlich weiß ich nicht mal, ob es eine leicht fiktive Version der originalen Geschichte ist oder ob es einfach eine neue Geschichte ist, die nur lose darauf basiert. Wir werden es erfahren. Im Original heißt es A Man on the Inside, also ein Mann, ein eingeschleuster Mann. Und der alte Mann. Wer spielt den alten Mann? Es gäbe niemand Besseren als Michael Schur, Alumni Ted Danson, der ja auch schon die Hauptrolle in The Good Place gespielt hat. Michael in The Good Place. Und er spielt den Mann, der eingeschleust im Seniorenheim dann einen Fall ermittelt. Ja, ich bin einfach nur so dermaßen gehypt, auch wenn ich noch gar nichts mehr drüber weiß. Aber ich glaube, mehr muss man da auch nicht drüber wissen, oder? Michael Schur.
Höchstens, dass Stephanie Beatrice noch mitspielt.
Stephanie Beatrice
spielt. Das ganze Michael Schur-Universe kracht zusammen.
Genau. Rosa aus Brooklyn Nine-Nine, eine meiner absoluten Lieblinge auch aus dem Michael Schur-Universum, spielt, glaube ich, eine Altenheim-Mitarbeiterin, was ich so von den Bildern mir zusammengereimt habe, die es schon gibt. Und ja, Schur ist einfach der beste Mann für sauwitzige Comedy mit sehr nahbaren und Charakteren und herzergreifenden Storylines.
Ja.
Ja, so ist es.
Braucht man nicht mehr viel zu sagen.
Nö, Undercover im Seniorenheim am 21.11., kurz vor meinem Geburtstag. So schön.
Jetzt hast du noch eine Netflix-Serie, Undercover im Palast.
Undercover oder eher so gar nicht Undercover. Undercover in Schönbrunn. Die Kaiserin Staffel 2. Ihr fragt euch jetzt, die Kaiserin, habe ich das schon mal gehört? Staffel 2 schon, was ist das? Am 28.11. kommt die zweite Staffel der wahnsinnig erfolgreichen Netflix-Serie Die Kaiserin zu uns und beziehungsweise global zu allen Leuten, die es interessiert. Es ist eine Serie über Sissi und ihren geliebten Franz Josef, also ihren Ehemann Franz Josef, den sie auch liebt, was ja der Skandal war damals. Es war als Miniserie geplant und 2022 kam Staffel 1 und es war in den Top 10 2022 der am meistgeschauten nicht-englischen Serien bei Netflix. Über 150 Millionen Stunden sind da global reingeflossen in die Sissi. Und es werden wieder 6 Folgen sein. Es ist eine, wie gesagt, eine deutsche Serie und ist ganz lustig, weil es so einen großen internationalen Hype drum gab. Aber in Deutschland war das mehr so, ja, okay, noch eine.
Ach, nochmal Sissi.
Nochmal Sissi.
Das ist so ein Overkill die letzten Jahre.
Das habe ich jetzt schon oft genug gesehen. Aber das haben die natürlich international nicht das Gefühl. Für die internationalen Netflix-Gäste war das mehr so ein, oh wow, ein Bridgerton, das auf einer wahren Begebenheit basiert.
Und Inzest?
Ja, die Cousinen und Cousins und Tanten und Nichten, das verschwimmt
die
schon mal.
Die Habsburger halt, ne?
Das verschwimmt schon mal in Sissis Familie. Genau, vielleicht noch ein Wort, wenn ihr euch noch nicht so mit dem Sissi-Phänomen beschäftigt habt. Es geht natürlich um den Kaiser Franz Josef.
Den ersten?
Der erste, der verliebt sich in die Herzogin Sissi, die Herzogin von Bayern dazumals, wo ihm doch eigentlich die ältere Schwester versprochen war. Es war wirklich ein Drama damals. Ich merke schon, ich verfall gerade ins Wienerische. Die beiden provozieren die Familie und das ganze Reich mit einer Hochzeit aus Liebe. Muss man sich mal geben. Für die damalige Zeit natürlich völlig unverständlich. Und vor allem Franz Josefs Bruder und die Schwiegermama Sophie finden das gar nicht gut und machen da ordentlich Probleme. Sissi war ja für ihre Zeit eine sehr modern und eigenständig denkende Frau und davon handelt die Serie auch sehr stark. Also eine sehr eigenwillige und tolle Frau, vor allem für ihre Zeit im Fokus dieser Serie. Die DarstellerInnen kenne ich gar nicht so wirklich. Devrim Lingnau als Kaiserin Elisabeth, Philipp Froissant als Kaiser Franz Josef der Erste. Melika Furutan, die kenne ich noch aus Tribes of Europa.
Oh ja.
Die spielt
die Bösewichtin
mit den hohen Hacken spielt Sophie, die Schwiegermama. Ganz genau. Ja, ich habe ja vorhin schon gesagt, warum das so beliebt ist und für viele Leute auch so interessant ist. Es ist halt ein hitziges Kostümdrama, politische Intrigen und schon fast so mit einem Teenie-Serien-Charme, auch so à la Bridgerton oder Maxon Hall. Und ja, ist einer der erfolgreichsten deutschsprachigen Exporte. Ich glaube, allein deswegen muss man sich das schon mal angeguckt haben, was da eigentlich so dahinter steckt. Ich glaube, es wird cool. Ich muss da mal reingucken.
Ich habe immer noch das Problem, dass halt zwei Sissi-Serien parallel gestartet sind fast. Also ein bisschen Abstand, aber halt es gab auch noch von RTL, die Sissi einfach nur heißt, von der mittlerweile schon 3 Staffeln da sind und eine 4. schon kommt. Die war ein bisschen schneller in der Produktion, glaube ich, als die Kaiserin. Und ich hatte jetzt auch schon reinschauen können in die 2. Staffel und war kurz überrascht, warum nicht Yannick Schümann der Franz ist. Aber nee, das war die andere Serie. Hab die schon durcheinander gebracht. Die sind sich halt auch am Anfang kommt total ähnlich, so die ersten Folgen, und dann driften die aber so halt auseinander. Mhm. Also die von RTL, die ist wesentlich schneller erzählt. Mhm. Also da sind die jetzt in Staffel 3, ist da schon der kleine Kronprinz Rudolf schon längst, hüpft schon rum und hat Geburtstag.
Und
die Netflix-Serie ist viel, viel langsamer. Mhm. Wo ich mich auch frage, haben die den Anspruch, die ganze Geschichte von Sissi zu filmen, weil dann dauert das 10 Staffeln irgendwie. Denn jede Staffel immer nur so 2 Monate irgendwie abdecken.
Es sind auch nur 6 Folgen, ne?
Ja.
Wie das öfter mal bei deutschsprachigen Produktionen, dass es nur 6 Folgen sind. Finde ich ganz interessant. Bisschen kleinerer Rahmen.
Ja.
Genau.
Die Kaiserin.
So schaut's aus. 28.11. Haben wir noch was, Max?
Ja, am 25. November bin ich angemessen angry bei RTL Plus. Die Serie heißt nämlich Angemessen Angry und es ist eine deutsche Superheldenserie. Hat mich ein bisschen erinnert an Promising Young Woman, so vom Stil her ein bisschen. Ist so eine etwas poppige Rachegeschichte, aber mit Superkräften. Worum geht's? Die Hauptfigur ist das Hotelzimmermädchen Amelia. Die wird gespielt von Marie Bloching aus Die Discounter, da hat sie mitgespielt. Und die wird eines Tages während ihrer Schicht von einem Gast verfolgt und vergewaltigt. Doch diese Schreckenstat erweckt etwas in ihr, und zwar Superkräfte. Fortan verfügt sie nicht nur über telekinetische Kräfte, sondern wenn sie Männer berührt, die Frauen oder Männern etwas Schlechtes angetan haben, sieht sie deren Taten als Visionen und erkennt Sexualstraftäter fortan mit bloßem Blick, weil über deren Köpfen Rauch aufsteigt. Und um diese Kräfte macht sie sich dann jetzt zunutze, um als Vigilante namens Hysteria Selbstjustiz zu üben und anderen Frauen zu helfen. Nur leider wird dann auch irgendwann klar, dass sie das Ganze tut, um ihr eigenes erlebtes Trauma so ein bisschen zu verdrängen, sich damit nicht auseinandersetzen zu müssen. Und dann steht aber er eines Tages wieder vor ihr. Und raucht aus dem Kopf. Ich hatte gar nichts erwartet bei der Serie. Ja. Aber weil die Serie nur 5 Folgen mit jeweils 25 Minuten Länge ist, habe ich gesagt, ach komm, schiebe ich mal ein und die hat mich total überrascht. Also die Serie ist trotz ihrer sehr ernsten Thematik, die auch sehr respektvoll angegangen wird, unglaublich witzig und toll geschrieben, sehr stylisch und kreativ inszeniert. Man braucht auch so ein bisschen Suspension of Disbelief natürlich, dass ihr Umfeld und die Welt akzeptiert, dass sie Superkräfte hat. Aber ich kann sie nur empfehlen. Ganz, ganz toll. Und noch 5 Folgen, also guckt sie euch mal an.
Ich habe auch schon viel Gutes drüber gehört. Ich freue mich da wirklich drauf. Ich werde das auch auf jeden Fall gucken. Und ich war auch erst skeptisch und dachte, okay, diese Thematik, uff, in der Comedy-Serie. Mhm. Aber alles, was ich bisher darüber gehört habe, klingt, als wird das wirklich ein sehr spannender, cooler Approach sein, mal mit dem Thema umzugehen.
Ja, angemessen angry.
Und packt der Titel euch, ist auch geil.
Packt euch auf die Watchlist, 25. November bei RTL. Und dann habe ich noch eine letzte Serie mitgebracht, und zwar am 28. November bei Magenta TV kommt Meine geniale Freundin Staffel 4, der große Abschluss eines immer noch viel zu unbekannten Seriengeheimtipps. Das ist die 4. und letzte Staffel der italienischen Coming-of-Age-Dramaserie Meine geniale Freundin. Wer das noch gar nicht kennt, das ist die Adaption einer Buchreihe der Autorin Elena Ferrante. Und das ist aber keine echte, es ist ein Pseudonym einer Autorin, die ihre Anonymität wertschätzt. Das ist nicht, also nicht ihr echter Name. Und sie hat auch den Roman Frau im Dunkeln geschrieben, der 2021 von Maggie Gyllenhaal verfilmt wurde und bei Netflix erschienen ist. Mhm. Und natürlich die neapolitanische Saga, eine millionenfach verkaufte Bestsellerreihe, die jetzt mit dieser Serie verfilmt wurde. Insgesamt sind das 4 Bände, die heißen Meine geniale Freundin, die Geschichte eines neuen Namens, die Geschichte der getrennten Wege und die Geschichte des verlorenen Kindes. Und jede Staffel verfilmt ein Buch. Die ersten 3 Staffeln hatten dann jeweils 8 Folgen und die 4. und letzte dann jetzt 10 Folgen. Und worum geht's? Die Geschichte beginnt mit einer älteren Frau und Romanautorin namens Elena, aber nicht Ferrante, sie hat einen anderen Nachnamen, die davon erfährt, dass ihre Freundin Lila, mit der sie jahrzehntelang befreundet war, spurlos verschwunden ist. Und so wirft die Serie dann, wie auch die Buchreihe, einen Blick zurück auf die Freundschaft und das Leben von Elena und Lila. Beginnt im Neapel der 1950er Jahre und dann über mehrere Jahrzehnte hinweg als Kinder, als Teenagerinnen, als junge Frauen, weshalb es dann auch jede von den beiden von, glaube ich, 3 verschiedenen Darstellerinnen verkörpert werden im Laufe der Serie. Ich habe es leider immer noch nicht gesehen. Seit Jahren kriege ich immer den Hypes von der Serie mit und bin noch nicht dazu gekommen. Ich habe mal geschaut, bei IMDb hat die Serie eine Wertung von 8,6, bei Moviepilot eine Bewertung von 7,8 und 97% bei Rotten Tomatoes. Und was mich gehuckt hat, ist ja schon, von der New York Times wurde die Serie damals in der ersten Staffel als intimes Epos beschrieben. Da dachte ich so, oh. Ist das das italienische Pachinko?
Daran musste ich auch gerade denken, tatsächlich.
Auch ein intimes Epos. Genau, die 4. Staffel gibt es ab dem 28. November bei Magenta TV. Genau, und wenn ihr dann schon Magenta TV abonniert habt und euch fragt, was noch kommt, diesen Monat habe ich noch kurz 2 Starts mitgebracht, die auch noch diesen Monat starten. Einmal kommt bei Magenta TV Ein guter Mensch, Staffel 2 ab 5. November. Das ist die 2. Staffel von einer türkischen Thriller-Serie, die extrem gehypt war. Ist, glaube ich, auch schon 4 Jahre her, die erste Staffel. Jetzt gibt es die 2. Staffel. Genau. Und Mayfair Witches, die 1. Staffel, kommt am 10. November zu Magenta TV, bevor dann nächstes Jahr die 2. kommt. Ein neuer Beitrag vom Immortal Universe. Ich bin nicht der größte Fan von Mayfair Witches, eine Hexenserie übrigens. Aber der sollte mal eine Chance geben, weil das eigentlich spannend ist, dass, ich glaube, AMC ist das. Die haben ja Interview mit einem Vampir, Interview with a Vampire, die ganz, ganz hervorragende Vampir-Serie gemacht. Mhm. Und die ist quasi, war der Startschuss eines Shared-Serien-Universe, was dann jetzt halt mit Mayfair Witches, das war die 2. Serie, und dann kommt jetzt auch noch nächstes Jahr noch eine 3. Serie. Also es wird ein großes Anne Rice-Franchise.
Verrückt.
Verrückt.
Ich habe vorhin zufällig beim Recherchieren entdeckt, dass bei Magenta TV Apollo 13 streamt. Und dachte, Mensch, den gucke ich heute mal wieder abends. Also hier noch ein Filmtipp von mir.
Lange nicht geguckt.
Eben.
So, damit sind wir auch schon wieder durch mit der Monatsvorschau. Ich hoffe, bei den 15 plus Serienstarts, mal ein paar mehr, waren es dann die ein oder anderen Highlights dabei, die jetzt auf eure Merkliste gelandet sind. Alle Titel mit Startdatum und wo ihr sie streamen könnt, findet ihr dann nochmal in den Shownotes. Und dann ein großes Dank an dich, Andrea, für die Serien, die du mitgebracht hast.
Gerne, ich hoffe,
und die Österreich-Expertise, die Habsburg-Expertise.
Das Wienerische.
Wir hätten einfach die ganze Folge lang nur Wienerisch reden müssen.
AG Max, das sagst du erst jetzt.
Ich hätte mich in ein riesen Fettnäpfchen gesetzt.
Das wäre sauwitzig gewesen.
Damit sage ich, habt einen wundervollen Tag und streamt was Schönes. Streamgestöber ist eine Produktion von Moviepilot. Die redaktionelle Leitung des Podcasts liegt bei Esther Stroh und Max Wieseler. Für den Schnitt dieser Folge danken wir Henning Oppermann. Wenn ihr unseren Podcast unterstützen möchtet, dann abonniert Streamgestöber bei der Podcast-App eures Vertrauens. Und hinterlasst uns bei Spotify und Apple Podcast eine positive Bewertung. Ihr habt Feedback, Themenwünsche oder einfach liebe Worte für uns? Dann schreibt uns eine Mail an podcast@moviepilot.de. Oder schickt uns eure persönlichen Serientipps gleich als kurze Sprachnachricht.